Limited Run Games hat getwittert, The wait is over, presenting the physical release of Hi-Fi Rush. Get ready for prime time with 3 editions for bla 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 PlayStation, Xbox und so weiter und so fort. Endlich, endlich ist es soweit. Hi-Fi Rush bekommt eine physische Version spendiert, was mich sehr erfreut, vor allen Dingen nach dem ganzen Trubel um den Markenwechsel von Microsoft zu Krafton. Aber auch, weil wir uns vor 2 Jahren so ein bisschen, ich sag mal so, ins eigene Bein geschossen haben, weil ich da großkotzig behauptet hätte, ich hätte das Spiel schon vorbestellt. Ich hatte damals nicht Hi-Fi Rush gemeint, sondern ich glaube High on Life. Jetzt, 2 Jahre später, werde ich tatsächlich Hi-Fi Rush vorbestellen und freue mich endlich dieses, ich möchte schon fast sagen, Kult-Game, oder? Eins der beliebtesten Microsoft-Games der letzten Jahre endlich spielen zu können. Ich glaube, ihr beide habt es gezockt, oder?
Ja. Ja. Ist auch gut. Also ich wundere mich, dass keine Switch 2-Variante mit angekündigt wurde. Das hätte ich ganz cool gefunden, also das Ganze auf Modulen noch zu haben.
Stimmt.
Aber mal ehrlich, also ich werde es mir jetzt nicht bestellen. Ich weiß auch nicht, da kriegt, also für mich kriegt er keinen Hahn mehr nach. Das kommt echt spät, die Ankündigung. Muss ich jetzt nicht haben. Ich habe das schon auf diversen Plattformen gespielt, im Game Pass, auf diversen Handhelds und so, und ich werde mir das Geld sparen. Es sei denn, es kommt für die Switch 2, dann würde ich zugreifen.
Ich bin nämlich gerade, das wollte ich gerade sagen, ich bin verwundert, weil es gibt es ja für die Switch, dass es keine Switch-Version gibt, weil es gibt eine Xbox-Version oder keine Switch-Version. Das ist sehr, also kurios für Limited Run Games.
Kurios,
ist das Xbox ja immer das, was es am wenigsten gibt, aber ja, weiß ich nicht, warum es hier keine Switch-Version gibt. Komisch.
Könnte ich mir aber vorstellen, dass das noch kommen wird.
Ich könnte mir...
Also Hi-Fi Rush für die Switch ist eigentlich irgendwo auch ein No-Brainer, oder?
Also die einzige Erklärung, die ich jetzt haben könnte, wäre, dass die abwarten, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gibt ja diese Gerüchte, dass Nintendo andere Game-Card-Größen einführt. Oh, aktuell haben wir ja nur die 64-Gigabyte-Variante und diese Keycards. Und deshalb kommen ja ganz viele Spiele aktuell als Keycard raus, weil wenn ein Spiel, weiß ich nicht, 8 Gig hat, dann müssen die Entwickler aber trotzdem 64 Gig bei Nintendo kaufen, wenn die es komplett auf Modul haben wollen. Und diese Module kosten halt Geld, deshalb machen die Keycards draus. Und jetzt gab es Gerüchte, dass Nintendo verschiedene Größen einführen soll, wohl 16 Gigabyte, 32 Gigabyte und so weiter. Und lustigerweise haben die Entwickler von R-Type, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, wie das Studio heißt, aber auf alle Fälle haben die einen Tweet abgesetzt, wo die angekündigt haben, R-Type Delta 3, glaube ich, war es, jetzt auch auf einer kleineren GameKey-Card physisch zu veröffentlichen. An diesen Tweet haben die aber nach 2 Minuten wieder zurückgezogen, weil das noch nicht offiziell ist, aber ist halt bestätigt jetzt. Ach, und ich kann mir vorstellen, dass die jetzt abwarten, bis diese Ankündigung raus ist, damit man das Spiel auf einem kleineren Modul auch komplett physisch veröffentlichen kann.
Ich gehe davon aus, auch, dass das Spiel deutlich unter 64 GB haben wird.
Ja,
ich könnte mir aber auch einfach vorstellen, dass Limited Run Games hier nicht ganz so limited ist, sondern dass das Spiel auch in ganz normalen weltweiten Release kommt, dass dieses Limited sich wieder nur auf den US-Markt bezieht und dass das zum Beispiel von Clear River Games in Europa eine ganz normale physische Version gepublished wird. Ne? Krafton hat ja auch zum Beispiel physische Versionen von Callisto-Protokoll rausgehauen und so. Dementsprechend sind die ja da nicht wissen, also machen die das schon durchaus. Und ich könnte mir vorstellen, dass die da vielleicht über so einen anderen Anbieter, über einen anderen Publisher oder Vertriebsfirma, wie auch immer diese Firma heißen, dass sie das vielleicht dann auch unlimitiert machen und sich jetzt hier bei Limited Run aufgrund von Vertragswerk noch so ein bisschen das machen müssen, ne? Aber vielleicht dann auch anderseitig in Europa, in anderen Regionen, das Ganze, ja, nicht limitiert anbieten werden. Von daher.
Ist nicht sogar der Chef von Limited Run Games jetzt zurückgetreten?
Der erste ist schon vor 2-3 Jahren rausgekickt worden. Und der neue, der zweite Gründer, weiß ich gar nicht, ob der Josh auch da schon raus ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ich meine, das ist dieser Josh gewesen.
Ja, der Duck ist ja Joshy schon vor 3-4 Jahren.
Goodbye.
Ja.
Ja, das ist irgendwie, ich habe irgendwie den Eindruck, dass dieser ganze, Verein mittlerweile jetzt nicht unbedingt den besten Ruf genießt.
Nee, absolut nicht. Ich bin
jetzt gar nicht drin.
Nee, auf keinen Fall.
Nein, da sind wir bei dir.
Aber könnt ihr das so zusammenfassen, so für Leute wie mich, die das zweimal hören, aber nicht so genau die Hintergründe verstehen?
Also zum einen natürlich die extrem lange Wartezeit. Ne, bezahlst Geld und musst teilweise bis zu 2 Jahre warten, bis du dein Dings kriegst. Du vorfinanzierst quasi komplett diesen physischen Run, was viele halt stört. Und zum anderen
kommen halt oftmals die Sachen beschädigt an, aber halt auch wenig liebevoll. Es gab zum Beispiel irgendwie eine Atari 3DO-Version von Plumbers Don't Wear Ties.
Don't Wear Ties.
Ja, was quasi eine gebrannte CD einfach nur war, also die man im Laden kaufen kann. Das ist so richtig schäbig, wo Leute dachten, du kriegst dann halt ein altes 3DO-Game, das du wirklich nutzen kannst, aber nee, du kriegst dann halt so eine schäbige, gebrannte CD in einer schönen Box zwar, aber trotzdem, ne? Und ja, dann natürlich auch, dass trotzdem nicht immer die beste Patch-Version auf den physischen Versionen sind und dass man trotzdem dann noch patchen muss, was ja für viele ein Dorn im Auge ist und so weiter. Ja, sie genießen nicht den besten Ruf in der Szene. Aber, wie gesagt, sie haben schöne Releases. Ich habe letztens zum Beispiel, was habe ich von denen bekommen? Fear Effect, Remaster quasi, ne? Das finde ich ganz cool. Und für so eine Kuriositäten feiere ich das dann irgendwie total. Und ich werde mir auch Hi-Fi Rush holen. Und ich habe jetzt gesehen, es gibt von Outlaws, kennt ihr noch diesen alten Xbox-Shooter Outlaws? Da gibt es jetzt einen Remaster von Night Dive Studios, das über Limited Run Games und so weiter veröffentlicht wird.
Boah, Alter, ich muss ja auch nochmal ganz großen Lob an Night Dive Studios ausrichten. Ja. Weil die machen richtig gute Arbeit. Das sind vernünftig gemachte Remastered-Versionen von Spielen, die unangetastet sind, aber trotzdem irgendwie einfach gut spielbar sind auf modernen Konsolen oder Plattformen.
Ja.
Ist richtig, richtig gutes Studio.
Du hast gestern Turok durchgespielt, ich hab's gesehen. Das war von denen.
Ja. Das Remastered ist von denen, ja. Aber das ist grundsätzlich bei denen, also du kannst dich drauf verlassen, dass die eigentlich in der Regel immer ins Schwarze treffen mit deren mit deren Arbeit. Aber ich wollte noch was zu den Gen-Keycards sagen, weil dadurch, dass das jetzt irgendwie jetzt durchgesickert ist, hat man jetzt die Hoffnung, dass jetzt auch viele dann von diesen Game-Keycards weggehen zu den richtigen Modulen, weil es letztendlich, ich glaube, das habe ich irgendwo aufgeschnappt und das wurde mir nicht bewusst, die Game-Cards kosten im Einkauf knapp $20 und so eine Game-Keycard kostet nur $1 oder $2. Und deswegen macht das oftmals dann einfach Sinn. Ja, dann machen wir das einfach nur als Game-Key-Card. Jetzt mit so vielleicht kleineren Preisen, weil es kleinere Cartridges sind, kann man das eventuell dann, positiver verargumentieren für so Studios, dass sie sagen, jo, dann investieren wir dann quasi in so eine richtige Game-Key-Card, in so eine richtige Game-Card statt eine Key-Card. Das ist so, darüber wird sich jetzt gerade diskutiert.
Ja, krass. Auf jeden Fall erstmal frohes neues Jahr an alle, die jetzt hier uns zuhören, ne? Ich glaube, es ist die erste Folge des neuen Jahres. Herzlich willkommen im Jahr 2026. Wir haben eine kleine Winterpause eingelegt. Ich hoffe, das seht ihr uns nach. Ich hoffe, ihr habt auch alle ein schönes Weihnachtsfest gefeiert und hattet ein paar schöne Tage mit eurer Familie und seid schön ins neue Jahr gekommen und genießt jetzt bei einem warmen Kakao und ganz viel Schnee diese wirklich exquisite, fantastische Folge von Controller-Poesie. Jetzt darfst du, Matthias.
Das ist aber sehr gewagt, das mit dem Schnee und so. Das könnte nach hinten losgehen.
Ja, es wird am Wochenende aber Schnee geben, wenn die Folge kommt.
Das wäre so lustig. Ja, aber es gibt natürlich noch ganz viele News, die natürlich über die Zeit hinweg passiert sind. Nicht so große Sachen, aber es gab zum Beispiel so eine traurige Meldung, die wollte ich jetzt nochmal hier mal ansprechen. Und zwar ist ein, wie ich finde, sehr wichtiger Director aus der Ego-Shooter-Welt verstorben, und zwar Vince Zampella, der Erfinder von Call of Duty Titanfall, der auch, glaub, davor auch die Medal of Honor-Reihe betreut hat.
Maßgebend auch bei der 4.6 so mitgestaltet hat, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
Ja, auch, das ist ja krass, auch bei Star Wars Jedi Fallen Order und sowas.
Ja.
Also, jetzt vielleicht nicht viel stark involviert war, aber es ist auf jeden Fall jemand, der durch
Spuren hinterlassen hat.
Autounfall. Ja, also der hat auf jeden Fall viel hinterlassen, aber der hat auf jeden Fall aufgrund eines tragischen Autounfalls, also wirklich von heute auf morgen, ist er jetzt leider von uns gegangen, also Rest in Peace. Was sind eure Lieblings-Vince-Zampella-Spiele?
Titanfall 2. Come on.
Boah, da fragst du was.
Aber auch Code 4.
Metal von der Frontline, so, auf dem GameCube damals. Geil. Mit einem englischen Soundtrack.
Okay. Dann sag ich Modern Warfare 1.
Ja,
das ist gut. Oder 4. Apex Legends, einfach mal so, weil...
Stimmt, hast du auch lang gespielt, ne? Ja. Hat ja quasi mit Infinity Ward damals Call of Duty groß gemacht, also, ja.
Ja, definitiv. Also das war schon einer, der, wenn er was angepackt hat, dann ging schon was. Also ich würde auch sagen, selbst so ein Jedi Fallen Order, das war das erste Star Wars Spiel nach Ewigkeiten, das mal richtig geil war, ne?
Ja,
also Singleplayer vor allem, ne?
Ja, das war schon
cool. Richtig, also das war schon nur jemand, der, ich weiß jetzt nicht, wie weit er involviert war oder was seine Aufgaben waren, aber das ist dann schon so ein wichtiger Faktor gewesen, denke ich mal. Und das ist natürlich trotzdem traurig, ne?
Ja.
Ja.
Ach ja.
Was sagt ihr denn? Ich habe noch eine andere Sache, aber da mache ich jetzt, kein großes Fass aufmachen, weil eine der größten, wie soll man sagen, das, was jetzt am meisten diskutiert wurde, den Übergang finden. Wir reden jetzt über Clair Obscur Expedition 33, das viele Preise gewonnen hat. Wir werden gleich auch nochmal ganz kurz über die Game Awards sprechen. Machen wir erstmal das. Das würde jetzt besser passen. Ja. Du wolltest jetzt gerade noch über die Game Awards sprechen, Jansel.
Ich wollte einfach nur reinschmeißen, dass Clair Obscur Spiel des Jahres gewonnen hat. Wir haben ja in der letzten Folge oder davor ausführlich unsere Tipps abgegeben. Und ich glaube, wir lagen in den meisten Dingen sogar ziemlich nah dran, was wir gesagt haben. Und ja, ich glaube, Clair Obscur hat wie viele Preise gewonnen? Die meisten auf jeden Fall.
Alle. Clair Obscur ist Rennspiel of the Year geworden, Partyspiel of the Year geworden, Family Spiel of the Year geworden,
Rollenspiel. Content Creator of the Year.
Alles abgeräumt.
Ja, sehr schön.
Das war jetzt nicht überraschend in meinen Augen, finde ich. Also ich
das war allen klar. So wie Baldur's Gate letztes Jahr gewonnen hat, war das klar, dass dieses Jahr. Oder Baldur's Gate vor 2 Jahren gewonnen, ne? Was hat letztes Jahr gewonnen? Astrobot, das war eher überraschend, würde ich fast sagen. Aber dass dieses Jahr Clair Obscur gewinnt, da hätte ich meine Hand für ins Feuer gelegt, ganz ehrlich. Also.
Ja. Das war jetzt nicht überraschend. Ich hatte allerdings noch eine Sache, die danach gar nicht groß wegen den Game Awards jetzt ein Thema war, aber ich glaube grundsätzlich, weil das Spiel dann irgendwie plötzlich im Fokus stand, gab es eine andere Debatte über generative AI.
Aha.
Die ich versuche das mal ein bisschen aufzurollen, ohne jetzt wirklich groß ins Detail zu gehen. Da gibt es einen Preis, das ist der Indie Game Award, der vergibt auch Preise und da hat auch Clair Obscur Expedition 33 gewonnen. Aber weil es gibt da eine Regel innerhalb der ganzen Nominierungsphase, sollte ein Spiel generative AI benutzen, dann wird es nicht nominiert. Und nachträglich hat Sandfall zugegeben, dass es generative AI benutzt hat, was allerdings, das muss man dazu sagen, irgendwie so Platzhalter waren, die später dann rausgepatcht worden sind. Welche Sachen es genau waren, glaube ich, ist jetzt auch unwichtig. Aber aufgrund dieser Regel musste der Preis entzogen werden. Das hat natürlich eine riesengroße Debatte ausgelöst. Blueprints hat letztendlich dann den Preis gewonnen. Aber was passiert ist in der Branche, ist, dass sich sehr, sehr viele hinter Sandfall Interactive gestanden haben oder gestellt haben, um auch zu signalisieren, also, das macht einfach jeder.
Die Ironie siehst du aber auch selbst, ne? Dass ein Spiel quasi rausgeflogen ist, weil es generative AI benutzt und von einem Spiel abgelöst wird, dessen Spielprinzip ist, also generativ mit einer, also Räume zu kreieren, die ja offensichtlich aufgrund eines Algorithmus, also mit AI gewissermaßen erstellt werden.
Ja, aber das ist eine ganz andere Art von AI.
Ja, ne? Also generativ. Aber so ein bisschen siehst du die Ironie, oder?
Nein, das muss man schon klarstellen. Also nicht, dass jetzt jemand da denkt, das ist das Gleiche. Generative AI sorgt dafür, dass halt künstlerische Arbeit irgendwo ersetzt wird. Und die AI, die wir seit 30, 40 Jahren im Videospielen erleben, das ist ja eine vorprogrammierte KI. Und das ist ja das, was das ist bei Blueprints. Es wird einfach nur komplett Computer generiert, aber das ist jetzt nicht so eine generative AI. Aber egal, es ist jetzt nicht das Thema. Grundsätzlich fand ich diese ganze Diskussion völlig abstrus, also viel zu groß aufgebauscht. Letztendlich haben sich viel zu viele Leute darüber echauffiert und geredet und letztendlich, oder wie seht ihr das? Habt ihr da überhaupt eine Meinung oder sagt ihr da, ach, scheiß drauf?
Ach, scheiß drauf. Ja, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so wirklich mitbekommen.
Ich auch nicht, aber ich glaube, die Empörung kam einfach daher, dass die erstmal gesagt haben, nö, wir haben keine Inhalte und dann zurückgerudert sind nach den Awards und so. Das hätte man vielleicht von Anfang an klarstellen können und dann wäre das überhaupt nicht so groß.
Ja, aber wenn die schon sagen, sie haben Platzhalter benutzt, ist es, als wenn du dir für ein Video quasi ein Skript vorschreiben lässt, eine Struktur und dann natürlich trotzdem alles durch deine Worte ersetzt. Im Grunde ist die Struktur aber immer noch die gleiche, weißt du? Und wenn sie dann Art auch selbst alles nochmal nachträglich per Hand gemacht haben, die Vision, die kam von der AI, also ich glaube aber, wir müssen uns langsam, also auch zum Wohle der Entwickler und zum Wohle des Produktionszyklus für Videospiele, drauf ein bisschen damit anfreunden, dass AI irgendwie zu Videospielen dazugehört, ne? Generative AI. Es soll ja nicht die Kunst ersetzen, aber dass man damit effizienter vielleicht auch zukünftig Videospiele produzieren kann, das sollte doch auch jedem klar sein, oder?
Ja, das wird
kommen. Also wird ja wahrscheinlich wird ja schon gemacht. Also das ist ja.
Ja, Microsoft will das ja extrem forcieren. Ne? Die nächste Entlassungswelle ist ja schon für Januar gerüchtet. Nächste Folge kommt wieder. 2000 Leute bei Microsoft rausgeschmissen. AI Apartment wird.
Ja, das ist. Ne? Also ich finde jetzt generative AI schon nicht geil. Also das, aber dass es jetzt hier in diesem Fall genutzt wird, um, wie du schon sagtest, vielleicht irgendwelche Builds zu bauen, die danach ersetzt werden. Das finde ich dann schon okay. Also beziehungsweise da kann ich irgendwo so einen Kompromiss finden, weißt du? Aber ich frage mich die ganze Zeit, was ist, wenn das jetzt ein Ubisoft-Spiel gewesen wäre? Also was wäre es, wenn es jetzt natürlich nicht der heißgeliebte Indie-Meisterwerk Expedition 33 ist, aber sondern halt eben so ein EA-Game? Weißt du, das ist so, ich habe manchmal auch so in den Diskussionen den Eindruck gehabt, dass es hier ein bisschen mehr verziehen wird als bei den Großen, bei denen man das sowieso schon immer als Böses abtut.
Ja, aber auf jeden Fall wird es, Ubisoft hätte, wäre es noch stärker angelastet worden, ne? Aber ich muss da gleich auch noch was anderes, bevor, ja, erstmal so Andi antworten, aber ich muss da auch noch mal was reingrätschen, was in diese Dings passt.
Nee, ich höre zu, habe mich zurückgelehnt und bin da komplett bei euch. Ich habe eigentlich gar nichts anderes dazu zu sagen zu dem Thema.
Die Frage ist, was ich jetzt noch sagen wollte, die Frage ist halt, AI auf der einen Seite, die halt ein kleinerem Studio wie Sandfall Interactive vielleicht auch ermöglicht, Spiele zu machen, die sonst außer ihrer League wären, ne? Ist das cool oder nicht cool? Oder macht man das halt wie Ubisoft, die geben halt solche Sachen dann nach Indien und lassen das von zigtausend billigen Arbeitskräften in Indien produzieren oder Rockstar. Schaut da mal in die Credits rein. Da sind 50% der teilnehmenden Leute sind alles indische Namen, ne? Und die machen das bestimmt nicht, weil das die besten Entwickler sind, sondern weil es die günstigsten sind, ne? Und das ist die Frage, was ist hier jetzt besser? Ne? Na klar, es ist eine Manpower und das andere ist AI, aber der Effekt ist ja beides mal das gleiche. Es geht um Kostensparen, ne? Und nicht um Kunst.
Ja, das ist glaube ich klar. Also da hast du recht. Es geht hier, also wenn es jetzt um so Zeitersparnis geht und so weiter, dann ist es glaube ich, da sagte keiner nein. Aber wenn es jetzt dann so darum geht, okay, wir haben jetzt hier so, ne, wie weit geht das dann? Und in dem Fall ist es nur also, Pille-Palle, aber das kann dann natürlich nicht so sein, dass du zum Beispiel sagst, ich habe jetzt ein Game-Card-Spiel. Und dann habe ich so Karten, die sind halt, da sind, das Design ist jetzt von der KI gemacht.
Ja.
Also das ist ja auch generative AI dann.
Ja.
Das darf natürlich nicht passieren.
Man müsste transparent sein. Ich meine, mir wäre das zum Beispiel völlig kackegal. Denk zum Beispiel die ganzen Außenbereiche in der Map von Clair Obscur, die man nicht bereisen kann. Wenn die von der AI erstellt worden sind, der ganze Hintergrund, dann wäre mir das scheißegal. Das ist ja nur Kulisse, weißt du? So, um Sachen aufzufüllen. Wir füllen mal den See für die nächsten 10 Kilometer auf. Kann der Spieler zwar nicht hin, aber er ist da. Weißt du, mach es. Scheißegal. Ist mir wurscht, ne? Für sowas kann man das, und vielleicht muss man da irgendwie in Zukunft einfach einen Weg finden, wo man sagt, hey, der Teil ist AI, das, ne, ist aber auch nur Kulisse. Dann wäre das für mich vollkommen fein. Ne? Wenn man, selbst die Kunst, wenn die Vision selbst kam und die Kunst, die Vision der Kunst selbst und des Spielprinzips und des Gameplays, dann ist das für mich vollkommen okay, wenn man das von der KI generieren lässt. Okay, dann hätte ich damit auch ein Problem, wenn das halt kein Mensch mehr hinter ist, der das Steuer in der Hand hält, sondern einfach nur noch alles KI generiert, ne? Aber solange da eine Vision geführt wird und mit AI ausgebaut wird, dann sehe ich das nicht ganz so schlimm, ganz ehrlich.
Retten werden wir uns davon aber nicht. Irgendwann werden wir das haben, dass Spiele komplett KI-generiert erscheinen und irgendwann in Zukunft, ja, ich weiß nicht, wann das sein wird, wird das erste komplett KI-generierte Spiel einen Preis gewinnen. Mark my words, das wird irgendwann so kommen und dann ist das Ding Standard und Alltag.
Das wird aber ganz, ganz lange dauern, weil der Preis weil der Preis wird ja selbst von der Industrie selbst vergeben. Ne, der Großteil der Game Awards wird ja von der Industrie selbst bestimmt und nicht von Fans oder sonstigen. Und solange die das sagen haben, glaube ich nicht, dass die denen quasi, dass sie das würdigen wollen. Die würden immer die Handarbeit. Ja,
dafür gibt es so Community Choice Awards und so einen
Scheiß. Ja, und ja, den schon am ehesten. Der als erstes, aber jetzt die anderen, nein. Da glaube ich, werden sie schon noch ein bisschen trotzdem, den Finger drauf halten. Das sind ja auch Arbeitsplätze.
Wir schätzen das noch alle. Ja, ja natürlich.
Ja. Das wäre eine richtig schlimme Zukunft, wenn das so letztendlich dann bedeutet, okay, kriegt jetzt ein Zelda Ocarina of Time komplett aus der KI gemacht.
Ja, präsentiert von einem KI Jeff Keighley bei den Game Awards. Herzlichen Glückwunsch, Spiel des Jahres 2078. Ocarina of Time Remake 4.
Ah, Gott.
Ja.
Jeff Keighley fällt mir gerade ein, wie so ein Futurama-Kopf in so einem Glas präsentiert.
Ja, ja.
mit KI Peggy. Oder Miss Piggy, nicht Peggy, Miss Piggy. Da fällt mir auch eine News ein, die ich jetzt heute gelesen habe, aufgrund des gerade ganz guten Hypes von Silent Hill plant Konami jedes Jahr einen Silent Hill Teil rauszubringen.
Wieder mal nichts gelernt, ne?
Ja, wieder so wirklich, das ist wirklich wieder mal nichts gelernt. Also wie kommt man jetzt denn auf diese Idee? Das Spiel ist ganz gut angekommen. Ja, trifft bei jedes Jahr.
Ich fand's sogar richtig gut, ehrlich gesagt. Also hat's mir echt Spaß gemacht.
Ja, ne, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn jetzt in ein paar Jahren ein neuer Teil kommt, der wieder so frische Ideen hat, aber du musst jetzt doch nicht jetzt den Call of Duty Assassin's Creed Gedanken
machen. Nein, auf keinen Fall.
So krass. Ja, oder Resident Evil, die das ja auch irgendwie gefühlt jedes Jahr mittlerweile machen.
Ja, aber die haben noch einen ganz guten Groove drin, weil die Hauptteile, die kommen, wann kam der eine? 2021 kam 8, 2017 kam Teil 7, oder ich glaube, also alle drei, jetzt kommt 2026 Teil 9, so alle 4 Jahre ein neuer Hauptteil finde ich okay. Und dazwischen dann halt alle 2 Jahre halt ein Remake, finde ich auch vollkommen okay, finde ich voll fein mit, ne? Aber
bis du alle Remakes aufgebraucht hast.
Bis du alle Remakes aufgebraucht hast. Dann kannst du aber wieder die Hauptteile remaken. Dann kannst du 7 nochmal remaken. Das ist ja das Schöne.
Ja. Ja. Ich habe noch eine News. Oder hast du noch was?
Ich wollte einfach nur nochmal sonst über unsere Spiele des Jahres reden. Was würde ja ganz gut passen, gerade weil wir darüber geredet haben. Aber wenn du noch eine News hast, hau sie raus.
Ich wollte jetzt einfach nur noch eine Sache erzählen, also ich wollte jetzt auch nicht kein großes Fass aufmachen, aber ich weiß, hat einer von euch schon Metroid Prime 4 gespielt?
Beyond. Ich bin fast durch, ich bin im Finale.
Ich nicht.
Ja, ich habe es auch schon durchgespielt. Ich wollte jetzt eigentlich nur auf eine, also es ist ja so, Metroid Prime 4 kommt jetzt bei den Fans nicht so ganz gut an. Mhm. Gibt viele, die so ein bisschen diesen Charme des alten Teils vermissen, gerade durch die Open World. Und Nintendo hat sich dazu geäußert und erklärt, warum das überhaupt so ist. Denn man muss dazu sagen, Nintendo hat das Spiel ja schon mal rebooten müssen. Also die Entwickler wurde in die Hände von Retro Games, Retro Studios übergeben und die haben dann ein neues Spiel gemacht. Und dieses Spiel wurde oder entstand zu einem Zeitpunkt, wo Zelda Breath of the Wild gerade mega im Hype war. Und laut Nintendo hatte man sehr, sehr starke Signale vernommen, dass die Leute richtig Bock auf Open World haben. Diese Freiheit und alles drum und dran, das passt doch auch ganz gut für Metroid. Sie selber sagten allerdings, das passt irgendwie nicht zu Metroid, ne? Man, diese ganze Freiheit, die einhergeht mit dem Open World, würde jetzt für das Prinzip von Metroid nicht so ganz funktionieren, aber wir finden einen Kompromiss, um diesen Erkundungsdrang trotzdem zu belassen und machen so eine Semi-Open-World mit so Teil-Open-World kann man so sagen, mit Erkundung, mit dem Bike und so weiter. Aber in der Zwischenzeit hat sich die Spielerschaft ja so ein bisschen, hat die Meinung geändert bezüglich Open World. Die haben jetzt doch nicht mehr so viel Bock. Also haben sie jetzt gesagt, ja, aber wir wollten das jetzt nicht nochmal rebooten. wir konnten das jetzt nicht quasi nochmal machen. Und deswegen ist das Spiel jetzt so, wie es jetzt ist. Und jetzt
deal with it.
Ja, ich finde das einfach nur so dumm. Weißt du, dass du letztendlich sagst, wir hatten keine Vision. Wir haben einfach nur geguckt, was findet ihr geil. Dann haben wir ein Spiel draus gemacht und jetzt plötzlich 5 Jahre später findet ihr es nicht mehr geil. Deswegen ist
genau,
es
genau so wirkt das gesamte Spiel ohne Vision, ohne Charakter. Also ich habe es auch fast durchgespielt und es ist mit weitem Abstand das schlechteste Teil.
Ich finde es gut. So. Ich finde es nicht schlecht. Ich find's auch nicht perfekt. Ich bin auch sauer. Also ich kann das verstehen. Aber es ist ein gutes Spiel. Es macht, also du kannst mir nicht sagen, dass du keinen Spaß mit dem Spiel hast. Also es steuert sich gut, sieht gut aus, es klingt gut, der Soundtrack ist geil. Es ist doch, das, also natürlich, ich kann das verstehen, wenn man das jetzt zum Beispiel mit den Prime-Teilen vergleicht und sagt, das passt einfach nicht mehr in diese Reihe rein. Aber das ist doch noch ein gutes Spiel.
Es ist halt ein Spiel, weißt du?
Es ist halt ein Spiel. Gott. Ja, du, ja, ich kann da die auch verstehen, ne?
Es ist so voller Klischees, wenn du dir das mal anschaust. Was ist das Videospieligste überhaupt? Sammel 5 Schlüssel. Was kommt danach? Sammel 6 Mech-Teile. Was kommt danach? Sammel grüne Energie. Ja, es ist komplett auf Mainstream getrimmt. Die Locations sind so linear wie in keinem anderen Metroid-Spiel davor. Verlaufen kannst du dich da faktisch nicht. Backtracking existiert nicht, bis auf das Rumfahren. Und im Grunde ist von dem Metroidvania-Aspekt, von dem Charakter des Spiels oder der Spiele ist ja gar nichts mehr übrig. Kaum hast du dich so ein bisschen umgesehen. Ich will noch nicht mal behaupten, dass du dich verirrt hast. Du hast dich ein bisschen umgesehen. Schon hast du einen Funkspruch. Hey, Samus, ich sehe, du hast dich verirrt. Guck doch mal dahin. Guck doch mal das. Mach mal dies. Du wirst permanent an die Hand genommen. Das ist halt. Das
ich
ist
finde, du
nicht mehr das.
Ein bisschen.
Ja, doch. Also so kommt mir das halt vor.
Also ich gehe definitiv mit, dass es von in der Metroid Prime Reihe halt eben der gestreamlinedeste ist. Also du wirst definitiv mehr an die Hand genommen. Es gibt definitiv linearere Levels, Abschnitte. Es gibt nicht mehr diese Ebenen oder ne, dass du dann nicht mehr weißt, in welche Richtung du gerade gehst. Das gibt's wirklich nicht mehr. Es gibt auch nicht mehr diese. Ja, das ist aber Metroid Problem, finde ich. Es gibt nicht mehr diese Belohnung, dass du irgendwas Krasses gefunden hast oder so. Das ist einfach nicht mehr so. Das gebe ich dir. Ich gebe dir auch, dass das halt total dämlich ist, dass sie wieder ständig irgendwelche 5 Sachen suchen muss oder so. Okay, übrigens 5 Schlüssel suchst du im gesamten Spiel. Das ist das Spiel der Aufhänger. Diese Kristalle oder so, der am Ende, das hat mich auch genervt, aber das ging, nach 5 Minuten habe ich das gehabt. aber ich finde, mal abgesehen davon, wenn man das spielt, finde ich nicht, dass ich jetzt so sage, boah, das steuert sich scheiße.
Nein, natürlich nicht. Das hat sich auch nicht durchgespielt oder fast durchgespielt.
Nee, es macht auf jeden Fall Spaß.
Ich sehe es halt im Kontext. Ich habe ja genau davor habe ich Teil 3 durchgespielt. Ich habe ja Teil 3 nachgeholt, beendet und bin danach direkt mit Teil 4 gestartet. Und das war schon ein deutlicher Abfall.
Ja, obwohl der 3. auch recht linear ist, finde ich, also im Vergleich zu den 2. oder den 1.
Ja, ja.
Was mir halt einfach hier, also hier gibt es viele Dinge, die mir fehlen, also das will ich nicht abstreiten. Ich bin auch der Meinung, das ist der Schwächste der Reihe. Aber ja. Ich finde es halt ein bisschen krass, wenn man sagt, das ist halt,
ja, aber
das ist halt ein Spiel. Das würde bedeuten, so, das ist so ein 1-Ei oder so.
Bedenke die Fallhöhe, ne?
Das war Teil 1. Teil 1 ist halt ein absolutes
All-Time Classic.
Genau, das mit dem Assistant-Spiel war darauf bezogen, dass du wirklich klischeehaft die klischeehaftesten Videospiel-Ziele hast, die es da so gibt, weißt du? So.
Ja, das kann ich alles unterschreiben und auch verstehen. Und deswegen, ich finde halt einfach nur die Nintendos Aussage, diese Ausrede, kann man schon fast schon sagen, irgendwie fast schon etwas lächerlich. So, ja, wir haben, weißt du, das ist halt schade, wenn man einfach nur so sagt, so, wir hatten halt gedacht, ihr mögt das, deswegen haben wir, statt einer Vision zu folgen, haben wir einfach schnell geguckt, was mögen die Leute gerade und dann machen wir ein Spiel. Und das dauert dann eben voll lang. Und in der Zeit können sich halt eben Geschmäcker ändern. Und gerade im Thema Open World haben die meisten eher dann schon jetzt mittlerweile Schnauze voll. Und das ist jetzt ihnen auf die Füße gefallen. Das ist total krass.
Ja, aber es ist ja eher ein Hub. Es ist ja keine Open World im Grunde.
Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch.
Gut. Aber auch das kann man doch eigentlich jetzt cool machen. Das war ja in Ghost Runner 2 zum Beispiel ja auch ähnlich. Diese offenen Weltpassagen wirkten ja auch so ein bisschen wie
die Verbindung zwischen den einzelnen Leveln, also ein Hub im nächsten Sinne.
So. Man muss auch sagen, wenn ich an Open World denke, denke ich auch immer an diese, okay, sinnlosen, langen Fahrten von A nach B, wo du dann, keine Ahnung, gefühlt 5 Minuten lang nichts machst. Und es ist auch bei Metroid Prime 4 so, nur die Fahrten dauern viel kürzer. Also diese Welt ist klein. Da ist zwar gar nichts, aber die ist recht klein. Du siehst im Horizont schon dein Ziel und dann irgendwann bist du da. Also ich will es nicht verteidigen.
Es ist so ähnlich. Also mich hat das an Hyrule Field von Twilight Princess erinnert. Das war auch so kompakt. Es gab nicht viel zu tun. Du bist da nur durchgeritten. So habe ich das gesehen und wahrgenommen.
Ja, es war unnötig. Also diese Open World.
Ja, ja, das habe ich ja von vornherein gesagt.
Sind total unnötig. Ja, komplett unnötig. Ja. Gut, okay, du hattest noch was erwähnt hier.
Ich?
Ja, wir wollten die Spiele.
Ach so, ja, ich wollte jetzt nochmal unsere 5 Spiele des Jahres durchgehen, nachdem wir so ausgiebig letztes Mal über die Game Awards geredet haben. Da interessiert ja vielleicht auch die Leute, welches unsere 5 Lieblingsspiele des Jahres war. Und Rüdiger-Style-mäßig können wir die an den Tisch bringen und ein bisschen darüber diskutieren. Jeder sagt ein Spiel seiner Top 5 nacheinander und dann diskutieren wir darüber und können wir uns ja auf ein gemeinsames Spiel des Jahres einigen. Ne? Wie wir das immer so gerne machen.
Okay, dann fang an, Matthias. Der Spiele, die ich gespielt habe, wird das nicht passieren, aber gut, wir probieren es mal.
Egal. Ich fang an.
Du fängst an.
Ich habe auf meinem 5. Platz ein Spiel, das ihr definitiv nicht kennt, das wenig Chancen hier hat, aber ein geiles Point-and-Click-Adventure ist, und zwar The Drifter.
The Drifter.
Ist ein sehr erwachsenes Point-and-Click-Adventure, sehr düster, kernig, würde ich sagen. Es geht um einen Tagelöhner, der kehrt zurück in seine Heimatstadt. Und es beginnt eigentlich schon direkt in den ersten Sekunden. Der ist dann in so einem Zug drin und da ist noch so ein anderer, weiß nicht, Hobo, ne? Der plötzlich, also die Tür geht auf und er wird einfach über den Haufen geballert. Okay. Und dann ereignen sich ganz, ganz viele Dinge relativ schnell. Es passieren ganz viele Sachen, ganz viele Twists, ganz viele Wendungen. Und der Typ stolpert dann wirklich in so eine ganz krasse Thriller-Story, wo er so eine Verschwörung aufdeckt, er wird gejagt, er muss sich verstecken, muss aber gleichzeitig Sachen, das Ganze aufdecken. Es geht um Entführung, Mord, alles drum und dran. Es ist halt richtig, richtig geil, weil das halt so schnell erzählt wird, das Tempo ist sehr hoch, geiler Pixel-Stil, der mir sehr zusagt. Vielleicht erzähle ich, weil das jetzt tatsächlich, ich habe das in meinen eigenen Videos immer sehr spärlich behandelt, aber es wurde schon immer wieder jetzt schon in anderen Videos schon erwähnt, deswegen erwähne ich es auch. The Drifter, das heißt, der Hauptcharakter stellt fest, er kann nicht sterben. Und in dem Spiel kannst du aber sterben und dann wird halt quasi die Zeit zurückgedreht und du kannst dann andere Wege gehen. Mhm. Und das ist jetzt viel krasser, als man das jetzt hört. Also Quatsch, umgekehrt, das ist nicht so krass, wie man sich das jetzt anhört. Aber es ist halt einfach ein richtig erwachsener, geiler, story-driven Game mit wenig Rätseln, sag ich mal. Die halten sich in Grenzen, aber einfach ein richtig geiles Story-Game.
Wie sieht denn das aus? Ist das so Pixel-Art oder ist das modern?
Pixel-Art.
Pixel-Art, okay.
Und ich finde, das passt mit dem Sterben eigentlich ganz cool zum Genre, weil das war ja früher ein Point-and-Click-Adventure nicht ungewöhnlich, siehe die ganzen Sierra-Games, da konnte man durchaus sterben. Ja. Und dass man das so ein bisschen als Teil des Gameplay nimmt, finde ich ganz cool. Hört sich cool an, ich habe gerade gesehen, es gibt's auch für die Switch, also auch konsolentechnisch unterwegs. Mal gucken, ob das vielleicht auch auf die anderen Konsolen landet. Klingt auf jeden Fall genau nach mein Cup of Tea. Schöner Pick.
Klingt gut, ja.
Andi, möchtest du oder soll ich?
Ich mach ganz kurz, ich habe auf der 5 Yokai Playlist genommen, weil das einfach so eine Wiederbelebung eines Spiels ist, was ja 2017 richtig hart gefailt hat. Und für mich auch so ein bisschen meine Liebe wieder zu diesen ganzen 3D-Plattformen wiederbelebt hat. Aufgrund von dem Spiel habe ich mir ja das SpongeBob-Spiel gekauft und so weiter, kennt ihr die Geschichte. Mega geiles Spiel, die haben da richtig viel draus rausgeholt, haben quasi das ganze Spiel nochmal umgedreht. Ich habe da ja schon alles erzählt, als wir in Karlsruhe waren, deshalb muss ich mich hier nicht wiederholen. Es ist halt auf jeden Fall ein richtig, richtig guter 3D-Plattformer, der aus allen Poren nach Rare schreit und einfach alles mitbringt, was die Spiele von damals so gut gemacht hat. Also kann ich komplett empfehlen. Da sind ganz, ganz viele Quality of Life Improvements drin, die das Original nicht hatte, und das macht einfach richtig, richtig Bock.
Cool.
Habe ich noch mega Bock zu spielen, ja. Ist noch auf meinem Pile of Shame.
Dann mache ich mal weiter mit meinem Platz 5, und das ist Silent Hill F. Ich glaube, ihr beide fandet den nicht ganz so geil, aber ich fand
Doch.
Nee. Okay. Ich fand's richtig.
Ich fand den super. Das wäre meine 6, glaube ich.
Okay. Ja, ich fand das Spiel richtig, richtig cool. Gewohnt typisches Silent Hill Gameplay, also mehr Fokus auf Atmosphäre und Rätsel anstatt auf Kämpfe, die es auch gibt und die versuchen so ein bisschen dynamischer zu werden als früher, aber auch im Grunde irgendwie nicht so richtig krass funktionieren, aber durchaus fürs Spielprinzip passen. Das Setting ist sehr neu und anspruchsvoll. Es spielt diesmal in den 60er Jahren, glaube ich, in Japan, ne? Ihr spielt Hinako, so ein Schulmädchen, das auf einmal mit ihren Freunden überrascht wird von so einem Nebel. Und dann gibt es wieder so ein duales Gameplay, wo ihr einmal in so einer Traumwelt umherwandert und von so einem Fuchsmann geführt wird und in das normale Spiel, wo ihr dann durch so eine stadtartige Open World, nicht ganz Open World, es ist schon sehr linear, aber durch eine größere Map hin und her lauft und ja, Survival-Horror typisch Waffen sammelt und überleben müsst und gegen Monster kämpft, ne? Was mir besonders gut gefallen hat, es hat, wie gesagt, jetzt keinen großen Splatter, keine großen Jumpscares, aber eine ganz andere Art von Horror, die ich super eklig fand. Es gibt da ein paar Stellen, die haben richtig krass Unbehagen in mir erzeugt, auf so ganz unangenehme Weise. Ich sag mal, Stichwort Ritual. Und das ist ja irgendwie auch etwas, was ein Horrorspiel erstmal schaffen muss. Weil es ist ja auch dann irgendwie ein Lob für ein Horrorspiel, wenn es deine Emotionen triggert. Und das hat Silent Hill F bei mir geschafft. Auch die Story war cool. Man kann hier sehr, sehr viel sich damit befassen, die Symbolik, für die sich steht und was dann alles hintersteckt. Das entfaltet sich ja auch nach mehreren Spielläufen erst wie eine Zwiebel. Ich fand es relativ cool, cooles Setting, coole Geschichte, man was ganz anderes von seinen Charakteren her und so. Und ja, war ein geiles Game. Schöner neuer Haupteintrag in der Silent Hill-Reihe. Ein Platz 5.
Ja, ist tatsächlich mein Platz 6. Ich fand's auch geil. Obwohl ich halt ein paar Schwächen anerkennen muss, das Kampfsystem hat mich schon ein bisschen gestört.
Ja, das ist schon nervig. Es
war leider nicht so gruselig, wie ich es mir gewünscht hätte. Und die Passagen in der Otherworld, die haben mich tatsächlich sogar ein bisschen genervt.
Es ging, nachher wurde es besser, fand ich schon.
Aber trotzdem ist es halt mein liebstes Horrorspiel dieses Jahr gewesen, weil es einfach mal die Story halt mal wieder zum Nachdenken gebracht. Also zumindest bei mir. Ich habe da tatsächlich ein bisschen.
Ja, das ist so ein typisches Spiel, wenn du es durch hast. Okay, jetzt muss ich erstmal nochmal im Internet gucken, was das dazu sagt und wie war das gemeint und was hat das zu bedeuten und so. Und das finde ich immer cool. Das mag ich an Spielen, sich danach auch noch mit denen auseinanderzusetzen. Und ja. Matthias, dein Platz 4.
Mein Platz 4 ist Death Stranding 2. Nice. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Fand den ersten Teil eigentlich ganz cool. Zweiter Teil hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Und das ist immer so ein Spiel, das mit der Zeit entweder nach oben oder nach unten geht. Ich hatte aber während des Spielens richtig viel Spaß. Ich habe jetzt nicht alles gemacht. Ich habe jetzt nicht jede Ding voll ausgefüllt. Aber das habe ich versucht zumindest. Mhm. Tiere fangen, mit den fetten Transportern rumfahren, Sachen einsammeln, mit so einem, dass alles ein bisschen bequemer ist gefühlt als im ersten Teil. Ich fand die Story cool, ich fand die Charaktere cool, ich fand Higgs sehr nice, also der hat mir sehr gut gefallen, so ein bisschen so ein kleiner Showstealer für mich. Ich weiß, dass der nicht so beliebt ist, aber fand ich schon nice. Und die neuen Charaktere haben gut reingepasst, der Soundtrack war wieder geil. Natürlich fehlt der Überraschungseffekt. Das muss man halt leider sagen. Das ist halt der zweite Teil von so einer Reihe, die du jetzt, oder das Sequel von so einem Spiel, das du jetzt einfach schon mal erlebt hast. Aber dafür hatte ich tatsächlich richtig viel Spaß damit. Deswegen ist mein Platz 4.
Ich finde auch, dass du relativ hoch bewertet hier. Also, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass wir den Death Stranding reinkriegen, aber freut mich natürlich. Ich hab's auch nur die ersten 2 Stunden gespielt bisher. Bin noch nicht so ganz reingekommen, aber dem werde ich mich auch nochmal widmen. Ich überlege ja gerade, mit den Retro-Monat zu folgen, Matthias, ne? Dir? Ich habe mir so ein paar Retro-Spiele runtergeladen und da vielleicht auch was mit einzusteigen. Ja, ja, aber vielleicht mehr dazu später irgendwann mal. Andi, dein Platz 4.
Ja, zu Matthias Platz 4 kann ich auch nichts sagen. Ich habe das nicht gespielt. Mein Platz 4 ist South of Midnight.
Oh, schöne Wahl.
Ja, ich habe heute so überlegt, Mensch, welche Spiele nimmst du denn so rein in diese Top 5? Ich habe ja echt nicht viel gespielt vergangenes Jahr. Aber South of Midnight ist mir wirklich gut in Erinnerung geblieben, weil es einfach sich nach so siebte Gen-Story-Spiel angefühlt hat für mich. Und das ist so mit der Xbox, PlayStation, GameCube-Generation ja eh so mein Zuhause spielerisch. Und deshalb fand ich das richtig, richtig geil. Ich fand's ja überraschend gut. Ich bin damals reingegangen nach den ganzen Trailern, Ankündigungen und so weiter, ohne viele Erwartungen, weil man hat ja von Microsoft in den ganzen Ankündigungen ja so eine gewisse Qualität, die man damals gewohnt war. Und das hat mich aber von vornherein wirklich begeistert, überrascht. Das war ein sehr, sehr geradliniges Story-Spiel mit diesem Stop-Motion-Effekt. Ist das Stop-Motion? Kann man das so sagen?
Ja, irgendwie so ein bisschen, ne?
Diese, ja, ja.
So ein bisschen wie bei Spider-Man, dem Animationsfilm, oder? So
ja, richtig, genau. Wunderschöne Grafik, hat mich komplett abgeholt. Audio wie visuell war das ein absolutes Highlight. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist mir sehr in der geblieben. Und wenn das jetzt physisch kommen würde, würde ich es mir nochmal kaufen, glaube ich.
Ich auch.
Wirklich, wirklich gut.
Kommt ja für Switch und PlayStation 5 jetzt nächstes
Jahr. Genau, kommt auch nochmal raus. Also spielt es, das ist ein echt gutes Spiel.
Cool.
Ich hatte nur eine Sache, die mich ein bisschen genervt hat, das waren die Kämpfe.
Ja gut, die waren halt Mittel zum Zweck. Ne? Die hatten halt
wenig Substanz. Die habe ich auch nur, also die musstest du quasi machen und aber ansonsten war das wirklich, finde ich, einfach eine schöne Märchenstory. Also ja, Märchenstory kann man nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. So von geradlinig fand ich gut.
Cool. Dann mache ich mal weiter mit meinem Platz 4 und der geht an Dispatch. Dispatch ist ein Adventure-Spiel von Ad Hoc Studios. Das sind ehemalige Entwickler, die bei Telltale auch mit dabei waren. Und das merkt man auch ganz, ganz krass, denn Dispatch ist im Grunde ein typisches Telltale-Spiel, wie sie vor 10 Jahren zuhauf auf den Markt kamen. Also sprich, viele Entscheidungen, Story-getrieben und das Ganze im Episodenformat. Und ja, das ist auch hier bei Dispatch der Fall. Hier habt ihr aber eine schöne Superhelden-Story. Ihr spielt Robert Robertson der Dritte, war das, glaube ich, ne? Ihr seid eigentlich Mecha-Man im wahren, also wart ihr zumindest mal, das ist so ein Iron Man Anzug, der geht aber beim Einsatz kaputt und habt nicht die Mittel, um den zu reparieren. Und dann müsst ihr, heuert ihr quasi an als Dispatcher bei einer anderen Superheldenvereinigung. Niemand weiß dort auch, bis auf ein paar Ausnahmen, dass ihr Mecha-Man eigentlich seid. Und ihr versucht so ein bisschen Suicide Squad-mäßig so einen Haufen von Halunken für Gutes einzusetzen, indem ihr sie halt dispatcht auf einzelne Aufträge. Ihr seid halt in so einer Kommandozentrale, bekommt dann immer Aufträge rein und müsst dann die Helden ihren Fähigkeiten entsprechend auf diese verteilen. Das ist so ein bisschen der Gameplay-Loop. Alleine das macht mir irgendwie schon total Spaß. Ne? Man muss gucken, man muss schnell entscheiden, welche Aufträge nimmt man an, wer ist gerade frei, wer ist gerade noch mitten im Einsatz oder hat gerade keine Kapazitäten für. Und wer ist dafür geeignet? Und das finde ich richtig cool. Und das Ganze ist natürlich dann noch zusammengehalten von einer richtig spannenden Story. Weil zum Beispiel sind in eurem Squad und eurem Z-Team, das ihr anführt, vielleicht auch Leute dabei, die euch nicht so wohl gesonnen seid, weil ihr sie als Meckermann gegebenenfalls mal eingesperrt habt. Oder ihr habt da noch eine Liebesbeziehung mit drinne und es ist halt eine ganz, ganz dramatische Geschichte dann noch hinten raus. Und ihr versucht natürlich auch, euer Leben als Superheld wiederzugewinnen, und zwar als richtiger Superheld. Ne? Ihr wollt ja wieder Meckerman sein, aber vielleicht ist der Held dann, ich will nicht so viel erzählen, aber es ist super spannend, eines der besten Story-Spiele des Jahres, wie ich fand, hat mir richtig viel Spaß gemacht, sehr erwachsen auch, sowohl von seinen Dialogen her, als auch von seiner Optik, also da gibt's ja nochmal Boobies und sonstiges zu sehen, Sex, es wird die ganze Zeit das F-Wort benutzt und das S-Wort, richtig schön erwachsenes Spiel, hat mich sehr überrascht, ich freue mich auch schon, was Ad Hoc jetzt demnächst mit Wolf Among Us 2 macht, denn das ist, glaube ich, das nächste Spiel, was sie entwickeln. Und ja, Dispatch, mein Platz 4.
Ja, okay, dann mache ich meinen Platz 3. Das ist nämlich auch Dispatch.
Nice.
Also,
kannst du noch was ergänzen?
Ich mache jetzt aber... Alter, ich liebe dieses Spiel. Wirklich. Also, Das ist einfach so ein Wohlfühlspiel gewesen. Ich finde den Soundtrack cool. Ich habe so gerne jeden Abend eine Folge gezockt. Mhm. Und
gibt 8 Episoden.
Ich fand die Dialoge nice. Es war wirklich großartig. Also am Ende, ich hatte keinen Moment Langeweile oder mir gedacht, boah, jetzt zieht sich das so. Also im Nachgang würde ich sogar sagen, hey, wenn ihr dieses Ding noch mal ein bisschen weiter ausbaut, dieses mit diesem Dispatch, ne, dass du das nicht irgendwie, dass es nicht irgendwie gefühlt nach der 8. Episode immer das Gleiche ist, dann wäre ich noch zufriedener. Ich war am Ende habe ich leider ein blödes Ende gehabt, weil ich mich ein bisschen geärgert habe. Aber ey, das hat einfach so einen Riesenspaß gemacht, wirklich. Also wenn das weitergeht und ich hoffe, das geht weiter,
ja,
dann bin ich mehr als zufrieden.
Und ich muss auch sagen,
witzigerweise habe ich letztens, ja.
Meine Szene des Jahres war die mit Chase und beziehungsweise, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Das ist der mit den Dreadlocks, der Trackstar. Die Szene, wo er.
Ah ja, okay.
Da dachte ich so, wow, crazy. Das war cool. Das war Feelings.
Also das Witzigste, was ich zu diesem Spiel noch sagen kann, ich hatte letztens ein Video vorgeschlagen bekommen, da hat eine Streamerin gesagt, und ich fand das einfach, irgendwie dachte ich mir so, ey, das, irgendwie hat sie recht. Dispatch ist Twilight for Dudes.
Geil.
Das ist einfach fucking richtig mit Invisigirl und Blonde Blaze.
Stimmt, ja, du hast ja dieses Liebesdreieck, hast du ja auch. Ja. Für wen hast du dich entschieden? Willst du es sagen?
Ja, Invisigirl.
Echt? Nee, Blonde Blazer. Natürlich habe ich für Blonde Blazer entschieden.
Was?
Alter.
Nee, ich mag halt schon.
Nein, die eine halt ist doch völlig labil.
Ja, ich mag halt kaputte Frauen. Was ich
Toxic, gib sie mir.
Okay. Wie gesagt, es ist halt trotzdem blöd ausgegangen letztendlich. Aber ich fand's einfach toll.
Und wenn ich auch super fand, wie hieß nochmal der Typ von Blond Blazer? Yamaka.
Phenomenon Man.
Ja, der war großartig, ja, witzig.
Genau. Ja, oder Waterboy oder wie der heißt. Alle waren schon einfach geile, ja, Charaktere.
Und der kleine Ire, der Klopper.
Ja, genau. Das ist
Punch up.
So, Andi. Wie willst du das toppen?
Mit deinem Platz
3? Ja, jetzt pass mal auf. Ich hab auf Platz 3 zwei Spiele platziert. Gegen die Regel, weil die so ähnlich sind und ich mich einfach nicht entscheiden konnte. Ich habe wirklich da gesessen und ich konnte mich nicht entscheiden, welches Spiel rausfliegen sollte und welches ich auf die 3 packe. Deshalb habe ich beide auf die 3 gepackt, nämlich Ghost of Yutei und Assassin's Creed Shadows.
Okay, verstehe ich.
Die sind relativ ähnlich.
Eigentlich schon, ne, spielen ja beide in Japan und so weiter. Klar, zu verschiedenen Zeiten, aber die Prämisse ist dieselbe. Aber irgendwie sind die doch unterschiedlich genug, dass ich beide für ihre Eigenheiten richtig, richtig geil finde. Ich bin ja eh so ein absoluter Fan dieser Epoche. Das trägt bei mir ganz, ganz viel Gewicht. Deshalb sind die auch so hoch platziert bei mir. Ich kann mich da einfach Stunden drin beschäftigen und einfach durch die Gegend gucken. Weil mich einfach die Areale, die Architektur und so, also die komplette Epoche fasziniert mich einfach, deshalb sind die hier mit drin. Außerdem ist halt bei Assassin's Creed immer noch dieses alte Assassin's Creed Gameplay damit bei, wenn du mit Naoe spielst und so eine riesige Festung infiltrierst und so, das macht schon richtig Bock als Ninja. Und die sind halt trotzdem unterschiedlich genug, weil bei Ghost of Yotei hast du deine Jagd nach den Mördern deiner Familie, was bei Shadows ja auch der Fall ist, aber da hast du mehr so die Panoramen, du reitest durch die Gegend und so, und bei Shadows ist das so ein bisschen rauer, du hast viel mehr Natur, Wetter da drin, allein die Stürme in den Wäldern und so weiter, richtig geil. Ein bisschen mehr Abwechslung auch durch die zwei verschiedenen Charaktere, die sich unterschiedlich steuern und so weiter. Also richtig geil. Ich weiß, dass Shadows vielen nicht gefallen hat. Ich meine auch gelesen zu haben, dass Shadows für Ubisoft der schwächste Teil seit Ewigkeiten wohl war. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber für mich als Japano-Fan dieser Epochen absolut geile Spiele, die man wirklich beide auch parallel spielen kann, weil die unterschiedlich genug sind, finde ich. Deshalb hier Platz 3.
Cool. Finde ich gut, dass du, haben wir alles auch mal inkludiert, finde ich.
Ein Ubisoft-Spiel in meiner Top 5, dass ich das mal erleben kann, das ist schon Wahnsinn.
Okay, dann bin ich ja schon mit meiner 3 dran, ne? Ja. Und das ist Blueprints. Haben wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ein Roguelike Mystery-Puzzle-Spiel, wo ihr quasi eine Villa erbt und dort einen Raum erreichen müsst. Und diesen Raum erreicht ihr, indem ihr euch quasi, ja, wie der Name des Spiels schon sagt, mit Blueprints, also mit Bausätzen, einen Weg durch das Haus baut. Ihr kommt in Räume rein, habt eine gewisse Anzahl an Schritte und könnt euch dann an den jeweiligen Türen diese öffnen und bekommt dann vom Spiel eine Auswahl zwischen drei weiteren Blaupausen, um dann dort das Haus weiter zu gestalten und so den Weg durch dieses Haus fortzusetzen. Da müsst ihr dann immer abwägen, versucht ihr weiter gen Norden zu ziehen, wo sich schlussendlich der Raum befindet, oder versucht ihr erstmal einen Raum zu bauen, in dem es Ressourcen gibt, der vielleicht aber nicht den passenden Ausgang auf der anderen Seite hat, sodass ihr gegebenenfalls in eine Sackgasse kommt und auf der anderen Seite weiterbauen müsst und so halt eure Ressource, nämlich die Schritte, verbrät und so. Hinzu gibt es ganz, ganz viele Geheimnisse im Haus selbst, die ihr entdecken müsst und die euch dann euren Weg zu diesem geheimen Raum 46 oder 45 nachher ja freigeben. Ist total spannend gemacht, hat halt dieses typische Roguelike-Prinzip. Wenn eure Schritte nämlich alle sind, dann geht ihr schlafen und kommt am nächsten Tag wieder neu in dieses Haus und baut halt nochmal von vorne drauf los. Ihr könnt natürlich dann, wie gesagt, Sachen freischalten, Roguelike-typisch. Zum Beispiel könnt ihr mehr Geld sammeln am Anfang oder habt mehr Startgeld oder habt mehr Schritte zur Verfügung oder schaltet gegebenenfalls wie in Dark Souls kleine Goodies und Abkürzungen frei, die es euch ermöglichen, andere Wege einzuschlagen. Ich fand's unfassbar spannend. Es hat mich richtig krass in seinen Sog gezogen, sowohl von Gameplay als auch von seiner Story, weil das richtig spannend gemacht ist und man will einfach wissen, was das Geheimnis dieses Hauses ist. Einer der Überraschungshits des Jahres für mich. Absolute Empfehlung für alle Roguelike- und Puzzle-Freunde. Blueprints. Gerade auch endlich physisch erschienen, habe ich mir jetzt auch nochmal doppelt gekauft, sozusagen, um das in meine Sammlung zu stellen. Fand ich richtig, richtig geil.
Ja, schade, kann ich nicht spielen, weil das nie eine deutsche Besetzung bekommt.
Wieso?
Habe ich aber schon mal gesagt, glaube ich.
Blueprints?
Ja, das ist so ein, ich habe das schon mal erklärt, das ist so ein Spiel, das ist halt komplett auf Englisch, mit englischen Texten und so ein Rätselspiel, wo man sich auch Sachen merken muss und so, das kann ich nicht auf Englisch spielen, da ist mein Englisch zu schlecht. Also.
Nein, das ist aber,
what?
Du vergleichst das wahrscheinlich gleich mit Lorelei and the Laser Eyes, ne? Wo man auch sehr viel Rätsel mit.
Nö, das hat da tatsächlich funktioniert. Weil ja. Da ist ja nicht.
Aber ich würde sagen, da ist Blueprints
eigentlich. Ich habe angefangen, leicht. Aber das hat so.
Echt? Keine deutschen Texte.
Ne, ich hatte Schwierigkeit. Also ich weiß nicht, ich habe halt damals gesagt, okay, ich warte auf die deutsche Version, bis ich gehört habe, die wird's nie geben. Mhm. Weil das nicht funktioniert, weil viele der Rätsel nur in der englischen Sprache funktionieren können. Also wird's auch niemals eine deutsche Übersetzung geben.
Okay. Na gut.
Und dann ist das bei mir halt leider raus. Weiß nicht, ob der Andi darauf Bock hat.
Nee, ist überhaupt nicht mein Spiel oder so. Kann ich nicht so sagen.
Gut, mein zweiter Platz ist Hollow Knight Silksong.
Yay.
Ich find's einfach immer noch total Hammer. Ich glaube, dass es nochmal bei mir steigen wird, wenn ich dann nochmal reingehe, weil ich hab aufgehört, als ich das Spiel durch hatte, aber das ist noch lange nicht durch. Da gibt's auch ganz, ganz viel zu erkunden und das Erkunden, das liebe ich halt an dem Spiel. Ich finde das Leveldesign einfach immer total faszinierend. Ich finde die ganze Käferwelt charmant. Das Gameplay macht immer noch Bock. Es gibt ein paar Entscheidungen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, wie die langen Laufwege zu den Bossen oder diesen Double Damage, den halt die Gegner machen zum Teil, der einfach das Spiel zunehmend erschwert, was vielleicht nicht nötig ist. Also ich finde, man sollte dem Spielflow beibehalten. Das ist hier ein bisschen außer Acht gelassen worden. Aber trotzdem, ich liebe das Spiel einfach. Ich liebe halt Hollow Knight, ich liebe Metroidvanias. Deswegen liebe ich Silksong.
Cool. Ja, ich habe es erst ein paar Stunden gespielt. Ich freue mich aber auch, mir da ein bisschen noch mal reinzusetzen. Ich liebe den ersten Teil. Und mit Double Damage meinst du, dass teilweise Gegner zwei deiner Dinger abziehen können mit einem Schlag, oder?
Richtig.
Naja, okay, das ist unnötig. Ja. Das ist unnötig. Ja.
Das ist dann schon sehr, also da waren, ich habe auch so oft in so ganz normalen Kämpfen, die gar nicht so einen großen Aufwand betreiben, also sind, habe ich halt einfach ins Gras beißen müssen. Weißt du, so, wo ich mich frage, so, ey, fuck, Alter, was soll denn das Scheiß jetzt gerade? Und das ist mir so oft passiert. Ja, das ist einfach, also ich liebe einfach das Erkunden und ich liebe einfach diese Welt. Das macht bei mir so viel aus, da kann ich die Fehler so ein bisschen verschmerzen, sage ich mal.
Ja, cool. Ja, hat ja auch sehr, sehr viele Nominierungen, haben sehr, sehr viele Spieler genossen dieses Jahr, finde ich super. Andi, du hast es nicht gezockt, ne?
Ich habe es noch nicht gespielt, ne.
Nein, okay. Aber dein Platz 2 hast du gespielt und der wäre?
Den habe ich durchgespielt, genau. Das wäre Ninja Gaiden Black 2. Also Ninja Gaiden 2 Black, so. Das Remake von dem zweiten Teil. Und ja, auch das hat mir richtig gut gefallen. Straighter, Singleplayer, Actionkracher, geiles Kampfsystem, geile Grafik. Habe ich, glaube ich, an drei Abenden durchgespielt. Das ist mir im vergangenen Jahr bei keinem anderen Spiel passiert. Das hat mich so in seinen Sog gezogen. Ja, was soll man zu dem Spiel noch anders sagen, außer dass ich mich voll auf Teil 4 freue. Ich habe es noch immer nicht gespielt und hoffe, dass es genauso gut ist. Aber der Matthias hat Teil 4 gespielt. Du hast ja beide gespielt. Ne? Würdest du Teil 4 über 2 stellen oder unter 2?
Boah. Da hast du mich jetzt auf den geilen Fuß erwischt. Ich glaube, ich weiß es gar nicht so. Ich habe mir noch keine Gedanken dazu gemacht. Ich habe der zweite, also das Remake zum zweiten Teil, das jetzt deine 2 ist, habe ich den Einstieg in diese Ninja Gaiden-Reihe mal gefunden. Und ja, es ist jetzt nicht meine liebste Reihe oder so, aber ich habe gemerkt, so, hey, das macht schon Bock, das ist schon sehr super schnell, super blutig und auch fairer als das Original.
Ja.
Und ich weiß, dass das Original halt einfach extrem hart ist und das wäre mir tatsächlich ein bisschen zu knifflig. Also so schnelle Reaktion habe ich einfach mit fast 40 nicht mehr.
Also ich habe das Original damals gespielt auf der Xbox 360 und ich habe es nicht durchbekommen. Ich habe irgendwann aufgehört, total frustriert, weil es mir zu schwer war. Aber das Remake habe ich jetzt auch durchspielen können.
Cool.
Ja, und da habe ich mir dann halt einfach, den vierten Teil, der war ja auch recht knifflig. Der war natürlich deutlich pompöser, sage ich mal, und so. Aber ich glaube, die finde ich beide eigentlich richtig gut. Also kann ich keinen über den anderen stellen.
Ja, cool.
Ja, dann mache ich mal weiter mit meinem Platz. Achso, sorry.
Nee, dann mach mal weiter.
Ich mache weiter mit meinem Platz 2 und das ist Absolum. Das Spiel habe ich, glaube ich, auch schon auf unserer Live-Bühne groß vorgestellt, wenn mich nicht alles täuscht, in Karlsruhe. Ja, mein zweitliebstes Spiel des Jahres, eine unfassbar coole Mischung aus Beat'em Up und auch wieder Roguelike, scheine ich irgendwie zu mögen, hat bei mir unfassbar gut funktioniert. Zum einen hast du halt dieses unfassbar coole Beat'em Up Gameplay mit vielen Kombos, geilen Fähigkeiten und einfach coolen Animationen, cooler Optik, coolen Charakteren. Das Ganze aber gepaart mit einer Roguelike Roguelike-Struktur, wie Hades das Ganze hat. Sprich, ihr habt hier Story getrieben, einiges zu bieten, nach und nach entfaltet sich immer mehr Geschichte bei euren Durchläufen, Charaktere kommen hinzu, Wege werden frei, aber auch natürlich weitere Fähigkeiten und Verbesserungen ermöglichen euch weiteres Vorkommen. Ne, ihr könnt immer weiter leben und Goodies und Boni dazuschalten, irgendwelche passiven Fähigkeiten, es macht total viel Spaß. Es gibt natürlich auch knackige Bosskämpfe, unterschiedliche Biome, unterschiedliche Wege und ich fand, es hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Das war so ein frischer Segen für das Beat'em-Up-Genre. Denn ne, es hat mich immer sehr gestört, irgendwie bei vielen Beat'em-Ups, dass man irgendwie, wenn man stirbt, entweder fängt man von vorne an oder man kloppt sich halt mit Continuous durch in modernen Spielen. Aber es fühlt sich dann doch irgendwie befriedigender an, das Ganze in einem Ruck durchzuspielen. Und dann spiele ich lieber irgendwie 10, 20 Versuche fehlerhaft, um dann diesen einen perfekten Run irgendwann hinten rauszukriegen, der sich dann so unfassbar geil anfühlt. Und das fand ich bei absolut genial. Wie gesagt, auch da gibt's noch viel, viel mehr als nur das Ganze einmal durchzuspielen. Es gibt noch viel, viel mehr Story. Es gibt noch viel, viel mehr Charaktere, die man meistern kann. Richtig, richtig cool. Geiler Artstyle. Für mich eins der besten Beat'em-Ups aller Zeiten und mein Platz 2 des Jahres 2025.
Ich spiele es zurzeit mit meinem Sohn immer mal wieder.
Stimmt, und man kann es auch Koop spielen.
Das wäre jetzt auch wirklich bei dem Genre jetzt auch fatal, wenn es nicht gehen würde. Ja. Ich finde es auch cool. Es macht mega Spaß. Ich mag das Genre auch. Ich verstehe auch das, was du meintest, weil das halt so ein Kniff ist, der einfach wie die Faust aufs Auge für dieses Genre irgendwie passt. Das Problem ist halt einfach, dass wir schaffen es nicht über die erste Insel. Und wir haben, glaube ich, schon mehr als 20 Versuche oder so. Also wir, ja. Ich schaffe das Parryen irgendwie nicht, check's nicht. Keine Ahnung, bin zu dumm dafür.
Okay. Dann war ich aus.
Aber es ist schon cool. Ja, auch das, ey, irgendwann mal bei so Gegnern, die so großen Bosse, die dann mit dem Hammer schwingen, da habe ich keine Chance auszuweichen. Gut. Und es ist auch im Koop ein bisschen schwerer als alleine.
Das glaube ich.
Alleine mal probiert, da ist es einfacher. Ja.
Dann mal dein Spiel des Jahres, Matthias. Hau mal raus hier.
Mein Spiel des Jahres ist der große Verlierer der Game Awards und der große Verlierer aller Awards. Das ist Kingdom Come Deliverance 2. Was soll ich dazu? Also, es ist ein kompromissloses, es ist ein RPG halt nicht für jedermann. Es ist ein kompromissloses RPG mit einer harten Lernkurve und einem sehr, sehr immersiven Spielgefühl, das einfach sehr mutig ist. Und genau das feiere ich an dem Spiel. Ich habe 100 Stunden reingehauen, habe jede Quest gemacht, bin im Wald spazieren gegangen, weil ich einfach die Welt so schön fand. Ich habe wirklich alles in diesem Spiel aufgesogen. Ich mag die Quests. Ich finde, dass es cool ist, dass es so rau ist. Ich finde cool, dass es einige Sachen hat, die eben nicht so Videospiel-like sind, die man vielleicht ein bisschen arg ungewöhnlich oder vielleicht auch nervig findet. Aber genau das ist es, was die Fans halt mögen, dass es sich halt nicht sagt, okay, du willst einen Trank brauen, ja, dann misch mal Kräuter A mit B und fertig, sondern ja, machen wir erstmal das Alchemiebuch auf und dann guckst du mal, was die Schritte sind. Du brauchst Minze, dann musst du die Minze erstmal in den Topf tun, dann musst du danach, musst du das destillieren oder was auch immer. Ne? Also es gibt halt gewisse Sachen und Regeln, auf die du achten musst. Das ist nicht für jedermann, das ist das Besondere, aber genau das finde ich so fantastisch und das hat eine, ich finde, sehr, sehr coole, cool erzählte Geschichte aus Böhmen des 15. Jahrhunderts. Deswegen meine Nummer 1.
Ja, cool. Finde ich, habe ich auf meiner 10, glaube ich, gehabt, in meiner großen Liste, Platz 10.
Ja, ich war sehr sauer.
Aber ich habe es noch nicht zu Ende gespielt, zu meiner Verteidigung. Ich fand auch den ersten schon super. Ich habe erst 35 Stunden gespielt und ja, ich freue mich auch da noch ein bisschen weiter rein zu dippen. Und ja, denkt dran, wenn ihr bei uns ein Placement bietet, so wie das Playon gemacht hat mit Kingdom Come Deliverance, dann werdet ihr auch ganz schnell hier Spiel des Jahres. Andi, willst du noch was dazu sagen?
Ich habe es zu wenig gespielt, wir haben es damals ja bekommen, aber ich habe da echt ein paar Stunden reingebuttert, fand ich auch cool und dann war bei mir so viel Trubel und dann habe ich es sein gelassen.
Ja. Okay. Ja. Aber was ist denn dein Spiel des Jahres?
Auch ein RPG, ein JRPG, nämlich Trails in the Skies First Chapter.
Hui.
Das ist wenig
überraschend, das wahrscheinlich.
Es ist der absolute Oberhammer. Das ist für jeden JRPG-Liebhaber wahrscheinlich die perfekte Blaupause und das perfekte Spiel eigentlich. Da sind alle Elemente drin, die ich an dem Genre so mag. Fantastische Charaktere, gut geschrieben.
Ich dachte, du sagst Fanservice jetzt als erstes.
Nein, aber eine ziemlich gute Welt, grafisch auch richtig hübsch gemacht, geiles Kampfsystem, das Kampfsystem ist ja modernisiert worden im Vergleich zu dem Original jetzt, macht richtig Bock und man spielt das so weg, weißt du, ich kann das 5 Stunden am Stück spielen und mache Nebenaufgaben und Nebenquests und so weiter und die sind alle witzig geschrieben und so und dann verliere ich mich einfach da und das schaffen nicht viele Spiele heutzutage. Ich bin auch nicht ansatzweise durch und bin, glaube ich, schon seit 30, 40 Stunden da drin. Das ist total krass. Und es ist ja der zweite Teil jetzt auch angekündigt als Remake wieder. Von daher scheint es ja gut zu performen. Und ja, absolute Empfehlung an alle Genre-Fans da draußen.
Ist das storytechnisch auch spannend? Also das?
Ich find's geil, ja. Also es braucht Zeit, also die Hauptgeschichte braucht Zeit, um anzuziehen. Aber wenn sie dann Fahrt annimmt, finde ich die auch richtig, richtig gut gemacht.
Ja, das, ich habe einen Discord-Server voller Trails-Fanatiker, die schon seit Jahren darüber reden und die jedes Jahr einen Trails-Teil spielen, weil die ja jedes Jahr kommen. Mhm. Und die haben auch gesagt, dass das Remake noch mal langsamer braucht, also noch mal mehr braucht, um in Fahrt zu kommen, weil das Original war schon, ich sag mal, gemächlich, so, ne? Mhm. Aber ich kann nur sagen, ich habe das Original gespielt, es zieht krass an, es wird sehr wendungsreich und bis zu einem richtig geilen Finale, also genau das, was du von so einem JRPG halt am Ende haben
willst. Richtig,
genau. Finde ich.
Cool. Ja, dann bleibt ja nur abschließend noch mein Spiel des Jahres zu nennen. Und das ist, um die Liste schön abzurunden, und ich glaube, wir hatten nur eine einzige Überschneidung, es ist auf jeden Fall Clair Obscur Expedition 33. Ich habe es zum Ende des Jahres doch noch durchgespielt und muss sagen, ich fand es richtig, richtig geil. Von seinem Artstyle ist das, glaube ich, sowieso von allem erhaben. Das sieht so unfassbar cool aus. Die Musik ist großartig, die Charaktere sind toll geschrieben. Das Kampfsystem ist super cool und spannend, inspiriert von Klassikern wie Lost Odyssey oder Legend of Dragoon noch viel mehr. Wo ihr eine aktive Komponente in einem Rundensystem habt, wo ihr Angriffe verstärken könnt oder gegebenenfalls halt Verteidigungsaktionen durchführen müsst mit Parieren, Ausweichen und Springen. Es spielt sich jeder Charakter schön unterschiedlich mit eigenen Skillsystemen und eigenem Anstrich sozusagen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und die Story und die Welt fand ich richtig spannend. Und ja, es gibt da diesen einen Kniff-Twist, den vielleicht nicht jeder gefällt, der so am Ende von Akt 2 kommt. Ich fand die Prämisse super. Ich fand das richtig spaßig. Ich weiß aber auch, dass viele das total hassen, unter anderem 33% dieses Podcasts. Aber mir hat das
ich wollte mich nicht dazu äußern.
Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich habe mich richtig schön in dieser Welt verloren. Ich mag auch, dass es teilweise so richtig schön oldschool ist. Es gibt eine Oberweltkarte, wahrscheinlich die schönste Oberweltkarte, die man je gesehen hat, auf der man schön herumfahren kann, Geheimnisse entdecken kann. Es gibt dumme Minispiele. Es gibt einfach schöne, stringente Dungeons, sage ich mal. Schönes Traversal-System. Einfach ein richtig schön gelungenes westliches JRPG. Also eigentlich ist es ein Konstrukt eines JRPGs in einem westlichen Gewand, was es so in der Form ja auch noch nie so wirklich gab. Und das Ganze mit dieser coolen Geschichte um diese dubiose Malerin, die halt immer eine Zahl in den Himmel schreibt und alle Menschen, die diese Zahl als Alter haben oder drüber sind, sterben. Und man versucht halt diese mit einer jährlichen Expedition diese Malerin aufzuhalten. Und wir sind jetzt mittlerweile bei Expedition 33 angelangt. Und ja, mal gucken, was daraus wird, ne? Müsst ihr selber spielen. Ich fand's auf jeden Fall richtig geil. Mein Spiel des Jahres, Clair Obscur Expedition 33.
Wie du jedes Mal versuchst, da irgendwie so eine besondere Art zu sprechen.
Davor, ey, Fantasio. Astro-Bohr.
Deliverance 2.
Ein verlorener Synchronsprecher.
Also ich habe alles mitgeschrieben.
Aber?
Also ich fange jetzt mal an. Matthias, Top 5, The Drifter, Death Stranding 2, Dispatch, Silksong, Kingdom Come Deliverance. Andy mit Yooka-Laylee Replay-Lee. Yooka-Laylee Replay-Lee,
ja.
Ach, okay, krass, okay. South of Midnight, Assassin's Creed Shadows und Ghost of Yutei, Ninja Gaiden 2 Black und Trails in the Sky, First Chapter. Und Jansel mit Silent Hill F, Dispatch, Blueprints, Absalom und Clair Obscur Expedition 33.
Matthias, du weißt, was es cool heißt, ne? Es kann aufgrund unserer allgemeinen Rüdiger-Regeln es nur einen Sieger geben, den wir zu unserem Spiel des Jahres 2025 küren.
Das ja, ist jetzt bin ich mal gespannt.
Es ist Dispatch. Das einzige Spiel, was wir hier... Ist, ne? Dass wir doppelt genannt haben.
Ja, aber du hast es auf der 4 gewählt.
Und egal, 3, ist egal, es reicht. Spiel des Jahres, Dispatch von Controller Poesie.
Ist das lustig. Wir haben aber, wenn ihr noch Bock habt, wir sind jetzt zwar drüber, aber ein Kunibert müssen wir schon noch raushauen, oder?
Ja, wir haben.
Ja, klar.
Diesmal habe ich ein Kunibert. Let's go Intro.
Kunibert, Kunibert. Oh, Kunibert.
ihr habt fleißig E-Mails geschrieben. Wir haben mehrere E-Mails und ich will jetzt hier nicht irgendwie selektiv irgendwas auswählen, was cooler oder besser ist. Ich nehme einfach die erste E-Mail, die reinkam. Die ist schon vom 10.12., die ist vom Jascha und er hat mir 2 Kunibets zur Auswahl geschickt und ich nehme einfach mal den 2., weil ich den durchaus interessant finde, auch wenn er sich auf den ersten Blick vielleicht komisch anhört, aber wenn man drüber nachdenkt, hat er sehr viel Potenzial zum Diskutieren. Und zwar ist der Kunibert: Ihr seid auf einmal ein hohes Tier in einem Spieleentwicklungsunternehmen und könnt maßgeblich bei der Entwicklung dieser neuen Spiele mitentscheiden. Ihr rankt jetzt, bei welchem Spiel ihr am ehesten mitarbeiten möchtet.
Oh.
Okay, ich fange mal an. Das erste Spiel ist Mario Odyssey 2.
Eieieiei. Also ich könnte jetzt da nicht unbedingt viel mit einbringen, weil das ist so ein, ich glaube, da hat Andi mehr Freude dran.
Ich bin überhaupt kein Fan des Spiels, also vom ersten Teil.
Ja, aber dann wäre das doch ideal für dich. Dann wäre es doch ideal, genau, das wäre doch jetzt ideal für dich, da reinzuspringen und zu sagen, cool, ich zeige euch, wie es besser geht. Das finde ich, das mag ich ja an der Fragestellung so sehr. Es geht ja nicht, worauf man sich am meisten freut, sondern ob ich da positiv was zu beitragen könnte, um das zu verbessern.
Es ist halt die Frage,
oder ist das in guten Händen? Oder liegt, ne? Vertraust du Nintendo? Oder machen sie eine Open World rein in der Wüste?
Ja, wahrscheinlich.
Bike. Ja. Also ich finde es cool. Bei mir ist es, also bei mir wäre es jetzt tatsächlich, ich habe so viel Vertrauen, bei mir wäre es jetzt irgendwie Platz 4 oder so.
Ja, und da ich so wenig Spaß und Interesse an dem ersten Teil hatte, können wir es bei der 4 belassen.
Okay, Platz 4 Mario Odyssey 2. Das nächste Spiel, an dem ihr mitarbeiten dürftet, wäre Chrono Trigger 2.
Boah, 5.
5.
Glaubt ihr beide, das weil habt ihr keinen Bock?
Das Spiel jetzt bashen will?
Ja. Nee.
Ich glaube nicht, dass ich jetzt, ich wüsste nicht, was ich da beitragen könnte oder was ich da machen würde.
Ich wäre zu viel zu ehrfürchtig. Ich wüsste gar nicht, ob das, was ich beitragen kann, gut genug ist für einen zweiten Teil.
Junge. Ich finde die Frage gar nicht so einfach, so, ne, so sich reinzuversetzen, könnte ich da was machen, was sich das Spiel bessert, aber ich könnte hier wirklich gar nichts bei, also bei mehr schon zu Odyssey.
Ja, aber
also
mitentscheidend wirken könntest du ja dafür sorgen, zum Beispiel, dass es genauso geil wird wie der erste, dass man ein wenig ändert am System, weißt du, sowas vielleicht, auch aus diesem Aspekt vielleicht mal drüber nachdenken, dass du sagen könntest, bitte ändert so wenig wie möglich, wenn es strukturell ums Gameplay geht, macht nur die Grafiken neu oder so. Aus diesem Aspekt würde ich schon sagen, da würde ich sehr, sehr gerne mitarbeiten, um da die Finger überall drauf zu halten. Genau mit dieser Ehrfurcht, die Andi da gerade genannt hat, würde ich dafür sorgen, dass niemand da irgendwas kaputt macht. Weißt du?
Aber du bist nicht gefragt.
Ja, ich weiß. Aber ihr müsst es jetzt ranken.
Was sagt ihr? Haben wir doch.
5.
Ab auf die 5. Chrono Trigger 2 auf die fucking 5.
Dann dürft ihr jetzt weiter mitentwickeln und zwar bei Half-Life 3.
Ja, da kann ich zumindest ein bisschen mehr mitreden.
Und also ich überhaupt nicht.
Mehr. Ich hab das Gefühl, also nee, es geht ja darum, also ich interpretiere diese Frage so, was kann ich dem Spiel geben, dass es besser wird? So im Kontext. Und bei Chrono Trigger ist es, fällt mir
ein paar
schwer,
lustige Shorts als Marketinginstrument.
Und bei Half-Life könnte ich zumindest mir vorstellen, dass ich vielleicht coole Levels ausdenken könnte oder dass ich vielleicht irgendwie gewisses Pacing würde einbauen oder so, was im zweiten Teil vielleicht ein bisschen problematisch war, wenn so diese Buggy-Fahrten zu lang waren oder so, solche Sachen, dann ich glaube, da hätte ich mehr Mitsprache oder mehr zu tun, sage ich mal. Also bei mir wäre es schon höher.
Ich kann da gar nichts so sagen. Ich habe hier die Spiele noch gar nicht gespielt. Bei mir stehen die noch auf der To-Do-Liste. Deshalb schwierig.
Sag deine Zahl.
Ja, weil wir 4 und 5 schon vergeben haben, muss ich ja die 3 nehmen.
Ja, dann hoffe ich mal, dass ich jetzt nicht irgendwie. Dann machen wir die 3.
Die 3, okay. Als Boah, nächstes guck mal, dürft
voll die 3 Knallerspiele und wir platzieren die einfach auf 3 bis 5.
Naja, das heißt ja gegebenenfalls, dass ihr auch Vertrauen in die Entwickler und die Entwicklerstudios oder die Markenrechtsinhaber dahinter habt, weißt du? Auf jeden Fall dürft ihr euch jetzt als nächstes austoben bei Call of Duty Black Ops 8.
Ach du Scheiße.
Wobei, da geht's tatsächlich. Da würde ich wirklich an den Schrauben drehen und den ganzen übernatürlichen Mist rausschmeißen und das Spiel wieder dahin bringen, wo es mal mit dem Teil 1 angefangen hat, weißt du?
Ja, aber was ist das denn genau jetzt für dich?
Wie, was ist das für mich?
Ja, was, du sagst jetzt so, ich würde das natürlich rausmachen und das zurückbringen zu Teil 1. Also rein theoretisch das, was Call of Duty schon seit Ewigkeiten ist, nur ohne übernatürliches Zeug drin.
Das, was Call of Duty ursprünglich mal war. Ne? Selbst
ist
die,
Call of Duty Cold War, also der siebte Teil, ist es nicht das, was du schon willst?
Ja, ist doch gut.
Boah, weiß ich nicht. Also wenn
würde mir reichen.
Hier hätte ich weiß gar nicht, was man aus Call of Duty noch machen soll. Ich hätte, glaube ich, du hast die krassesten Missionen schon drin gehabt. Vielleicht hätte ich doch so ein paar Missionen gehabt, wo du undercover wieder irgendwo bist und dann zeigst du deinen Pass und so eine Scheiße. Aber das haben wir auch schon 100 Mal gesehen.
Ja, aber
ich glaube, dieses Genre.
Im Hinblick auf den aktuellen Teil, der ja so fürchterlich gefloppt ist, geht's mir hier tatsächlich um Schadenbereinigung. Weißt du?
Ja, okay. Also besser als, du willst
ich will es wieder reparieren sozusagen, weißt du? Nicht weiterentwickeln.
Für mich ist das Problem, dass sich dieses Spiel einfach nicht mehr weiterentwickeln kann. Jetzt werde ich wahrscheinlich voll auf die Füße fallen, wenn in 2 Jahren das krasseste Call of Duty einfach kommt, aber ich glaube, dieses Spiel ist im Singleplayer-Bereich am Limit, da kann einfach nichts mehr
kommen. Aber nur Call of Duty oder jeder First-Person-Shooter dann?
Nicht jeder First-Person-Shooter, nur Call of Duty, weil das halt in diesem Modern Warfare Gebilde mit den Waffen und so kannst du nicht mehr krasses machen. Glaube ich. Also wir sind schon Buggy gefahren, wir haben ferngesteuerte Autos benutzt, wir hatten Hunde, wir sind getaucht, was willst du denn da machen?
Wir waren in der
Zukunft,
in der Vergangenheit, in der Gegenwart, überall.
Wir haben alles schon gemacht. Was willst du denn da noch machen?
Okay, also?
Naja, also
willst,
das wäre...
Willst du nichts dran ändern?
Sag ich jetzt zwei... Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich bearbeite doch keine tote Leiche.
Ja gut, aber dadurch, dass wir nur noch den ersten und zweiten Platz haben, würde ich sagen, einigen wir uns mal auf den zweiten. Damit kann ich gut leben
ja,
mit dem
okay.
zweiten und du hast keine andere Wahl. In
das heißt,
Runde.
Ihr überlasst dem Schicksal, okay, also die 1. Und das ist Perfect Dark 2.
Ja, kann ich mit leben.
Ja, damit finde ich auch, da kann ich mir auch sagen, so.
Okay.
Immersive Sim reinmachen, wie die es im Trailer gezeigt haben, wo du so bestimmte Wege hast. Kannst du hacken, kannst, das würde ich alles machen.
Das Design ändern, okay. Wieder zum Original zurück und nicht so ein Mannswipe, wie wir das gesehen haben im Trailer, weißt du? Schön.
Ja, gut, dann habt ihr es also zumindest hinten raus noch einigermaßen ordentlich hinbekommen.
Gerettet, ja.
Ja. Ich hätte anders gespielt, hätte ich auch.
Erzähl mal deine Top 5.
Also,
aber ohne groß auszuschweifen. Erzähl einfach, welche Top 5.
Ich hätte, so Mario Odyssey wäre bei mir auf die 5 gegangen, weil ich weiß, mir hat der erste Teil gefallen und ich weiß, Nintendo hätte da ein großartiges Spiel rausgemacht. Ich glaube, die nötigste Hilfe hätte man bei mir bei Call of Duty Black Ops 8 auch gebraucht. Ich hätte das bewusst wahrscheinlich auf die 1 gewählt, weil ich da am meisten positiv verbessern könnte. Und danach wahrscheinlich Chrono Trigger und Half-Life 3, weil ich aus Ehrfurcht gerne so wenig wie möglich da ändern haben will. Nicht, dass die auf irgendwelche glorreichen Ideen kommen, da Microtransactions einzubauen oder sonstigen Bullshit. Ja, und Perfect Dark 2 hätte ich dann auf die 4 gepackt. Aus Dings. Ja.
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 Okay.
Okay. Okay.
Gut. Dann
bisschen länger heute Dank mal für euch. Ne? Wir haben ja auch eine kleine Weihnachtspause gehabt. Dementsprechend heute mal eine Viertelstunde mehr für euch. Ihr gönnt euch.
Ganz
gerade genau. Im Schnee also, mit eurem Tee oder Glühwein.
Ja.
beim Schneemann bauen.
Balkon.
Ja.
Wenn ihr sagt, hey, das fand ich jetzt gerade so geil, das hat so viel Spaß gemacht, ich unterstütze die Jungs jetzt auf jeden Fall, dann kommt auf unserem Patreon-Seite und lasst mal ein bisschen Obolus da, wenn ihr noch was frei habt, das würde uns sehr helfen. Oder ihr bewertet unseren Podcast auf der Plattform, wo ihr gerade diesen Podcast hört, gebt mal 5 Sterne oder einen Daumen nach oben, setzt einen Kommentar ab. Das machen viele Leute jetzt auf Spotify, was mich sehr freut.
Ja, die kann man auch cool lesen da, also haut was raus.
Das ist tatsächlich richtig cool, weil sonst kriegst du halt von Podcast nicht viel mit, was die Leute sagen. Und an der Stelle wollen wir auch ganz besondere Patronen grüßen, die uns ganz groß unterstützen und die heißen Stefan Walker, Danny Boone, André Gladrow, Shalita, Kratzerak, Acid Burn, Bömmel, Striker, Emter BLN, Freddy Smalls, Danilo, Captain Tainment, Mr. T, Wundenmann, Maggie2Go, King the Crash, Schmuddel, Gelrit, Sworn, Max Rage, Pasky90, Goldstyle, Manuel Speck, Ninja Nina, DJ Waze, Squall, Robert Schulz, Stefan, Roboto Ultimo, Hennesan, Potts, Mason, Marvin Meyer, Sorbelinchen, ein Typ namens Julian und Sam. Vielen Dank dafür und somit sind wir am Ende. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.